Technology is a useful servant, but a dangerous master. Wir sprechen heute über das Thema technische SEO mit Timon Hartung, unser CEO und Geschäftsführer von Voxo. Und ich glaube, er wird uns ein paar sehr interessante Informationen zu diesem Thema mitgeben. Herzlich willkommen, Timon.
Ja, vielen Dank. Ich bin schon ganz gespannt auf die Fragen.
Ja, stimmt. Das glaube ich dir.
Ich habe die Fragen noch nicht gesehen, deswegen wird es auf jeden Fall spannend. Und lass uns gerne darüber diskutieren. Mhm. Technisches SEO mache ich schon seit vielen, vielen Jahren. Eins meiner Lieblingsthemen. Besonders angefangen so, ja, ich würde sagen so 2010 rum, ganz intensiv mit dem Thema Sitespeed. Da habe ich mich richtig reingearbeitet. Damals auch von einigen Konferenzen da die neuen Findings vorgestellt. Ja, und seitdem, ja, technisches SEO. Ich meine, klar, mit meinem Background als Wirtschaftsinformatiker macht das natürlich auch Sinn. Mhm. Aber es macht auch Spaß und ich finde auch, das ist ein großer Hebel mittlerweile. Wenn man sieht, die technische Basis einer Website, wenn die erstmal stimmt, dann kann man darauf auch richtig gut aufbauen.
Du sagst, es ist die technische Basis einer Website. Dazu machen wir auch ganz viel bei Voxo. Und da haben wir ganz, ganz viele Erfahrungen gemacht und neue Insights entdeckt und darüber sprechen wir heute.
Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Meets Technology. Hier hörst du Insights zu Digital Marketing Strategien und Technologien. Viel Spaß bei dieser Folge.
Was ist denn überhaupt für dich technisches SEO?
Naja, technisches SEO ist für mich, dass man sich, also auf der einen Seite einmal die technische Basis der Website anschaut, ob man WordPress verwendet, Typo 3 oder sowas, ist dabei tatsächlich relativ irrelevant, sondern es geht darum, ist die Seite gegenüber Google eine saubere Seite? Das heißt, ich will Ladezeiten schnell haben, ich möchte 404-Fehler reduzieren, also Seiten, die nicht aufgefunden werden, ich möchte andere Error-Seiten wie 500er-Error oder Forbidden-Error möglichst vermeiden, sodass diese nicht von Google gefunden werden. Sodass, wenn ich die Seite ins Netz stelle, dass User und Google eine Seite vorfinden, die möglichst fehlerfrei ist. Dazu gehören auch wenig Weiterleitungen oder Weiterleitungsketten auflösen. Dazu gehören auch Links, die von der Seite auf externe Seiten zeigen, dass diese korrekt sind und nicht ins Leere zeigen. Also das heißt, da muss auch eine gewisse Pflege sein. Interne Links sowieso müssen alle korrekt sein. Aber das ist für mich so das Ding. Es ist im Prinzip wie so ein aufgeräumtes Haus oder wie ein gepflegtes Haus, was man dann dem Besucher präsentiert und er dann da eine gute Experience hat, einfach nur von der Technologie her, dass dort keine Fehler passieren. Zum Beispiel auch, was wir oft sehen, ist, dass Formulare nicht abgesendet werden können. Sowas ist jetzt nicht so ein kritisches Thema gegenüber Google, weil Google keine Formulare absendet. Aber alleine solche technischen Fehler führen dazu, dass man einfach keine Anfragen bekommt von den Kunden. Und deswegen ist diese technische Basis einfach auch wichtig. Mhm.
Technisches SEO hat auch tatsächlich ganz viel mit User Experience zu tun. Wie du gerade gesagt hast, hier technische Formulare, wenn die nicht abgesendet werden können, stellt es die User einfach nicht zufrieden. Dann gibt es aber auch noch ein paar andere Themen, wie zum Beispiel Page Speed. Ja, also es gab ja mal vor langer Zeit schon eine Studie von Amazon, die gemessen haben, dass tatsächlich ein deutlich geringere Conversion Rate zustande kommt, je nachdem, wie lange der Page Speed dauert. Was sagst du denn, wie wichtig ist dieser Page Speed, ja, und was für Möglichkeiten hat man da, den zu optimieren? Wie weit kommt man da, was macht man da, von was hängt das ab?
Ja, Page Speed ist, wie du ja gerade gesagt hast, auf jeden Fall ein Conversion-Faktor und es hat aber auch was damit zu tun, es ist auch ein Ranking-Faktor auf Google-Seite, weil sie halt Ressourcen brauchen, um die Seiten zu crawlen und wenn das geht, schneller geht, können sie quasi mehr Ressourcen bereitstellen, um die Seite zu crawlen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, für Mobile-User extrem wichtig, weil nicht jeder hat ein perfektes 5G-Netz und wir sind ja hier in Deutschland, da werden das alle auf der Autobahn erfahren, wie man nicht mal 3G hat und auch im Zug nicht mal 3G hat. Deswegen sind schnell ladende Seiten einfach sehr, sehr wichtig. Und es ist relativ einfach, den Score zu sehen. Da kann man auf das Google-Tool gehen, was PageSpeed Dev heißt, kann dort sehen, welchen Score man hat und wenn man da unter 50 ist, sollte man auf jeden Fall aktiv werden und man sollte im Optimum natürlich in den grünen Bereich kommen, da fängt es ab 85 an, aber ein 80er-Score ist auch schon sehr gut. Ja, manche Seiten kann man auch nicht weiter optimieren, es funktioniert einfach nicht technologisch und man darf sich da auch nicht verkrampfen, jetzt unbedingt 100% zu erreichen, das geht teilweise nur mit ganz simplen HTML-Seiten, überhaupt 100, einen 100er-Score zu erreichen, sondern es geht darum, pragmatisch ranzugehen. Das heißt, wir optimieren bis zu einem Punkt, wo es dann nicht mehr logisch ist, dafür weiter Geld auszugeben. Ja, weil das reicht dann auch. Ja, das ist eine 80-20-Regel, passt da ganz gut. Deswegen 80% ist das, was ich immer gerne erreiche. Manchmal geht es nicht, manchmal geht auch noch ein bisschen mehr, aber da muss man irgendwann auch abbrechen. Und einer der wichtigsten Faktoren, den wir heute bei Das hat man früher Web 2.0 genannt, heute ist es das komplette Web. Ist einfach JavaScript. Wir verwenden unfassbar viel JavaScript. JavaScript ist sehr anspruchsvoll für den benutzenden Computer. Das heißt, mit den neuen iPhones ist gar kein Problem. Das sind alles die Monster-Rechenmaschinen. Aber JavaScript muss verarbeitet werden. Und JavaScript wird teilweise in so vielen Varianten verwendet für Navigationsstrukturen, für alles Mögliche, für Frameworks und wird auch teilweise sehr stark überverwendet und teilweise auch 5-mal eingebunden. Also ich habe schon, jQuery ist eine der bekanntesten Libraries in dem Bereich, 5-mal in verschiedenen Varianten eingebunden gesehen auf einer Website und das verlangsamt einfach das Laden der Seite total, weil alle 5 werden geladen und auch ausgeführt und das muss nicht sein. Also da kann man relativ schnell dann Vereinfachungen vornehmen und dann im Detail ganz am Ende wird es extrem aufwendig. Das muss man einfach sagen. Also man kann nicht alles optimieren und ein WordPress ist einfacher zu optimieren als ein Typo 3. Das ist auch einfach so. Aber SiteSpeed ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor und man kann diese ersten Schritte sehr, sehr einfach bewegen. Und das Interessante ist, das muss ich nochmal sagen, es gibt manche Webdesigner, die passen darauf auf, aber die meisten, die Webseiten bauen, die bauen unfassbar schöne Webseiten. Aber dieses Thema SiteSpeed ist einfach das allerletzte, was sie dann behandeln. Und dann ist meistens das Budget zu Ende und dann machen die da nichts. Und deswegen sehen wir unfassbar viele langsame Seiten einfach immer noch im Netz.
Ja, also da sollte man schon in der Entwicklung tatsächlich daran denken. Jetzt hast du JavaScript angesprochen. Das ist was Entwickler tatsächlich dann bearbeiten können und verbessern können. Welche Möglichkeiten gibt es zum Beispiel für Leute, die jetzt nicht ganz so tief technisch drinstecken, ihre Website auch vom PageSpeed zu optimieren? Du hast jetzt WordPress angesprochen. Ich sage jetzt nur mal so, Bilder zum Beispiel, Plugins, was gibt es da?
Also bei WordPress ist es ja wirklich genial. Ja, da gibt es einige richtig gute Plugins, mit denen man arbeiten kann. Es gibt WP3 Total Cache, super Plugin. Wir verwenden meistens WP Rocket, weil es einfach nochmal einfacher ist. Ist fairerweise bezahlt, ist nicht kostenlos, aber es funktioniert sehr, sehr gut. Und die Einstellungen, die man vornehmen kann, führen schon meistens zu einer starken Verbesserung. Dann gibt es auch das weitere Plugin, ob man da jetzt Imagify verwendet oder Smashit oder TinyPNG oder so, um die Bilder zu optimieren, das ist dann völlig frei. Damit kann man extrem schnell Bilder sehr, sehr klein machen und damit auch nochmal massiv Ladezeiten sparen, weil die meisten laden einfach Bilder hoch, die sie irgendwo gemacht haben oder irgendwie bekommen haben, ohne sie zu optimieren. Und ich verstehe das auch. Früher habe ich die noch per Hand einzeln mit Adobe Photoshop einzeln optimiert, so bis das letzte Quäntchen raus war. Aber heutzutage kann man das halt sehr schön in der Stapelverarbeitung, also mehrere Bilder auf einmal machen. Und das ist sehr wertvoll und spart sehr, sehr viel Zeit. Und ich verstehe auch nicht, warum das nicht automatisch schon bei WordPress eingebaut ist. Aber da kann man sehr, sehr viel rausholen und sehr viel Ladezeit rausholen für die User.
Du hast vorhin auch Mobile-Optimierung angesprochen. Was muss man denn da beachten, was das technische SEO betrifft?
Naja, Mobile muss man immer so denken. Also die meisten Entwickler, die Webseiten entwickeln, sitzen an einem Computer mit einer Hochgeschwindigkeits-Internetleitung. Die meisten Benutzer aber, besonders im B2C-Bereich, sitzen in der U-Bahn oder im Auto oder irgendwo, wo sie halt Consumer-Internet haben und nicht Business-Internet. Das heißt, schlechte Verbindungen und die Conversion passiert genau in dem Fall nicht. Wenn jemand in der U-Bahn gerade mit Disposable Income, also mit, wenn man scrollt so durch Facebook, durch Instagram, durch WhatsApp oder irgendwo ist ein Link, klickt da drauf und dann lädt die Seite nicht. Da hat man die Conversion verloren. Wenn die Seite schnell lädt, weil sie unfassbar gut gebaut ist, dann kann man die Conversion gewinnen. Und wir haben da auch selber Tests zu gemacht, 2015, 2016. Da haben wir sehr, sehr performante Landingpages gebaut. Und da habe ich, glaube ich, 32 Iterationen einer Landingpage gebaut, die am Ende so schnell war. Und wir haben da sehr viele Conversions am Tag drauf gehabt. Es war eine ganz kleine Sache, die gekauft wurde für 1 Euro oder sowas. Wir hatten da jeden Tag mehrere hundert Conversions drauf und jede Iteration, die ich gemacht habe, wo es schneller war, JavaScript aufgebaut habe, JavaScript inline genommen, CSS inline genommen, hat die Conversion gesteigert. Und es war ein krasses Consumer-Product. Also da merkt man halt, wenn es denen zu lange dauert, dann funktioniert es nicht. Und die kommen auch nicht wieder zurück, die sind dann verloren. Deswegen ist für Mobile halt auch da wichtig zu optimieren und die großen Bilder, ja, diese großen 3-Megabyte-Bilder, die brauchen einfach ewig zu laden und jetzt darf man auch nicht dran denken, die meisten Consumer haben nicht das neueste iPhone. Die haben nicht das neueste Android. Die haben vielleicht 2-3 Jahre zurückliegende Geräte. Wenn man da mit den neuesten Technologien und den neuesten JavaScript-Libraries reingeht, das kann für die extrem langsam werden. Und da muss man auch ein bisschen drauf achten. Mhm. Und Mobile ist natürlich 70% des Internet-Traffics, klar.
Mittlerweile, genau. Und das ist auch Mobile-First-Index. Das heißt, der Google-Crawler kommt mit der Mobile-Maschine und crawlt die Seiten. Und von daher ist es natürlich auch für SEO ganz, ganz wichtig. Jetzt früher gab es ja die Webseiten, die dann M. waren, ja, also wirklich diese verschiedenen oder unterschiedlichen Mobile-Webseiten. Heutzutage ist es ja in der Regel ein bisschen anders. Da sind die meisten Webseiten responsive. Was würdest du denn jemandem empfehlen, der vielleicht noch auf so einer alten M-Punkt arbeitet? Müssen die umziehen? Sollen die umziehen? Wie dringend ist es?
Ja, also das ist natürlich die M-Punkt, jetzt auch mit der neuen Regelung von Google, dass Subdomains auch, sag ich mal, profitieren können von der Hauptdomain und vice versa, was auch sicherlich auch ein bisschen kritisch zu sehen ist. Man kann auf so einer M-Punkt auch bleiben. Schlimmer ist so eine AMP-Seite. Ne? Ich würde es immer in einem Relaunch-Projekt auf jeden Fall umziehen, wenn man das macht und auch das Budget dafür hat, weil es nach hinten raus deutlich weniger Probleme gibt. Also eigene Versionen zu haben, wirklich eigene Versionen zu haben von einer Mobile-Seite und einer Desktop-Seite, führt zu unfassbar vielen Kosten im Developer-Bereich und zu Inkonsistenzen, die sehr, sehr unangenehm für die User sind. Und auch dann fehlen teilweise Informationen auf der Mobile-Seite, die auf der Desktop-Seite da sind und so weiter. Das darf alles nicht sein, das findet auch Google nicht gut. Mein Vorschlag ist immer, auf responsive zu gehen und da zu arbeiten. Es gibt ein, zwei Ausnahmen. Und zwar die ein, zwei Ausnahmen sind, wenn man ganz klar eine Landingpage für Mobile baut. Und zwar, man baut im Paid-Bereich oder auch in anderen Bereichen kann man das machen und sehr, sehr spezifisch nur auf Mobile-Traffic in diesem Bereich auch einkauft. Da macht es vielleicht Sinn, eine Variante zu haben, aber es ist nur eine Page, die ultraschnell lädt, die ganz spezifisch nur die Elemente hat für den Mobile-User. Aber sonst ist es meines Erachtens besonders für B2B-Firmen total Quatsch, zwei Varianten zu haben, sondern einfach responsive zu machen und es gut genug zu machen. Und man sieht das auch in dem PageSpeed-Test. Mobile-Werte sind meistens deutlich schlechter als die Desktop-Werte. Und wenn man die Mobile-Werte anhebt, steigen auch die Desktop-Werte. Also meine Empfehlung ist responsive, wenn man es kann. Wenn man es momentan hat, auf zwei separaten Versionen, bei der nächsten Möglichkeit, wo man Budget hat, das zusammenzuführen.
Mhm. Macht auch Sinn für die Zukunft, glaube ich, ja.
Ja, klar, Es hat nur eine Zeit lang Sinn gemacht, das getrennt zu haben, als die Technologien noch so neu waren und so auseinander waren. Ja, das ist so vor, als das iPhone neu war, war das so. Mhm. Ja, da war das die Desktop-Website war unfassbar Desktop-getrieben und nicht responsive. Und dann haben sie schnell, bevor sie die Desktop-Seite nicht umbauen konnten, haben sie einfach eine responsive-Seite oder nicht responsive, eine fix auf ein mobiles Display zugeschnittene Seite gebaut. Und deswegen mussten die User teilweise sogar manuell auf die M-Punkt gehen, um ein vernünftiges Erlebnis zu haben. Aber da sind wir zum Glück deutlich weiter.
Mhm. Sind wir schon beim Thema URLs und Domains. Was sagst du denn hinsichtlich URLs, was ist da wichtig? Ja, was müssen die Leute beachten hinsichtlich technischem SEO? Subdomains, Domains, Verzeichnisse, was auch immer. Was ist da wichtig?
Also Domains allgemein kann man immer nur sagen, es ist immer sinnvoll, in dem Land, wo man aktiv ist, die Top-Level-Domain zu haben. Das heißt, wenn man in Deutschland aktiv ist, die .de. zu haben, wenn man in Österreich hauptsächlich aktiv ist, die .at zu haben. Wenn man im Dachraum aktiv ist, ist das ein bisschen komplexer. Da muss man dann sich schon überlegen, ob man dann entweder die .de, die und die .at und die .ch hat oder ob man gleich auf eine .com geht. Man kann auch auf die lustige .eu gehen, die ich aber nicht so empfehle, weil sie einfach nicht so vertrauenswürdig ist. Die .com ist sicherlich, wenn man sich das anschaut, weltweit die vertrauenswürdigste Domain und die kann auch für alle Länder verwendet werden. Eine .de kann nicht für Frankreich verwendet werden oder unfassbar schwierig nur und die Franzosen würden auch nicht draufklicken, wenn es um etwas geht, was sie geliefert haben wollen, weil sie wissen, dass es da einfach Probleme gibt mit den Kosten in der Lieferung. Das heißt, das ist schon mal wichtig bei Domains. Ansonsten kann man nur sagen, je kürzer eine Domain, desto besser. Je besser merkbar eine Domain, desto besser. Da gibt es auch viele Faktoren. Ich selber verwende keine Bindestriche in Domains. Das ist auch ein sehr deutsches Ding, Bindestriche in Domains zu verwenden. Das, wenn man ins Ausland schaut, ist das ganz, ganz selten verwendet, weil wir Deutschen lieben Bindestriche. Oder die 24 mal hinten dran, ne? Check 24. Mhm. Aber sonst ist es natürlich bei Domains einfach so, jede Domain, jede .de-Domain, egal was drin ist, kann ranken. Keyword-Domains in dem Sinne habe ich jetzt in letzter Zeit nicht mehr gesehen, dass sie einen krassen Vorteil haben. Aber klar, wenn man ein Keyword hat, also wenn man die Fahrrad.de hat, ist das schon mal nicht schlecht. Die Frage ist nur, ob das fürs Business so brandable ist, dass es nicht zu generisch ist. Ja, also das muss man unterscheiden. Ist man ein Fahrradhändler oder ein Fahrrad-Affiliate? Eine Fahrrad.de für einen Fahrrad-Affiliate ist sicherlich super, weil das vom Keyword-Ranking her gut ist. Aber Fahrrad.de ist dann doch, da lässt sich sehr, sehr schwer dann eine richtig coole Brand drauf aufbauen. Aber ansonsten, wenn man sowas bekommt, ist immer cool. Also ich freue mich immer, wenn Leute solche coolen Domains haben oder handeln. Ist immer super spannend. Aber ich würde jetzt nicht ich würde jetzt nicht den 10-fachen Betrag für eine krasse Keyword-Domain ausgeben, anstatt für eine sehr gut brandable Domain.
Und was sagst du hinsichtlich URLs, also sprich Verzeichnisse, tatsächlich die URLs dann auf den Unterseiten, was ist da wichtig für genau. die SEOs?
Früher haben wir es immer so gemacht, dass wir das Keyword so nah wie möglich nach vorne geschoben haben. Ja, also haben wir teilweise Domain / sofort Keyword und Page. Heutzutage bin ich da, finde ich es wichtig, eine gute Struktur zu haben, die Google verstehen kann, die User auch verstehen kann, dass man quasi in der technischen Struktur auch ohne Navigation navigieren könnte. Das heißt also Domain und dann das erste Verzeichnis, das zweite Verzeichnis und dann die Detail Pages. Und da gerne aber so sprechend wie möglich. Das heißt also gerne Shopname / Kategorie, sag ich mal, Herren / Schuhe und dann Adidas. Ja? Und dann meinetwegen Detail Page irgendwie Adidas Schuh XY 123 Größe 46. Das finde ich total sinnvoll und dann natürlich sind die Keywords da auch drin. Ne, Keywords sind schon wichtig, also Schuhe ist drin, Adidas drin ist drin, sodass am Ende aus der Kategorie-Page Adidas Schuhe Google auch das in der URL sehen kann.
Ein Longtail-Keyword hast du dann drin.
Genau. Mhm.
Alles klar, jetzt geht es ums Thema Crawlability und Indexierung. Hat ja auch mit dem Thema URLs zu tun. Was ist denn da aus deiner Sicht wirklich relevant? Ja, also wie kann der Google-Crawler die Seite bestmöglich indexieren? Welche Seiten sollten vielleicht nicht indexiert werden? Kannst du dazu was sagen?
Klar, Crawling-Strategie ist natürlich immer wichtig, wobei man da auch sagen muss, man braucht keine krasse Crawling-Strategie, wenn man 500 Seiten hat. Sogar bei 1000 Seiten ist es nicht so relevant. Wobei man immer darauf achten sollte, dass nicht unsinnige Seiten im Index sind. Also Klassiker, Filterseiten. Filterseiten, die keinen Mehrwert haben, sondern einfach nur die Product-Pages filtern. Die sollte man einfach rausnehmen. Ja, die sind einfach, die füllen das so auf und ergeben diese unendlichen technologischen Loops. Also nur mal als Beispiel, waren wir gerade bei Schuhen. Jetzt sagen wir hätten da Filter drin. Man kann die Schuhgröße filtern, man kann die Marke filtern und man kann auch die Farben filtern. Dann haben wir drei und das gibt einen dreifachen Multiple. Das heißt, wir können alle Farben mit jeder Schuhgröße kombinieren, mit jeder Marke kombinieren und dadurch entstehen Zehntausende von Seiten. Und wenn wir die alle auf Indexable stellen, müllen wir quasi den Index voll. Google lässt das gar nicht rein, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Aber der Crawler läuft da durch und verfängt sich irgendwann und crawlt halt die Seiten, anstatt unsere neuen Category Pages oder unsere neuen Produktseiten zu crawlen. Deswegen gehören diese Seiten entweder auf No-Index gestellt oder direkt aus dem Crawl ausgeschlossen mit der Robots.txt. Hier noch eine wichtige Sache, was man erklären muss. Wenn man einen No-Index setzt und zusätzlich einen Robots.txt, eine Aussperrung des Crawlers macht, kann der Crawler das No-Index nicht lesen, weil er vorher vom Crawler, also der Crawler wird durch die Robots.txt ausgesperrt und kann so das No-Index-Tag nicht lesen. Das heißt, wenn die Seiten im Index sind, sollte man so vorgehen, auf No-Index stellen und dann das Ganze vielleicht noch über die Google De-Indexing-API rauswerfen und dann, wenn alles raus ist, dann per Robots.txt sperren. Aber wenn man die Seite neu launcht, braucht man kein No-Index-Tag setzen, das kann man zur Sicherheit setzen, aber man kann es alles schön über die Robots.txt einfach blocken. Und damit kann man sich zehntausende Seiten sparen im Index und auch in den Crawling-Stats.
Stichwort Crawl-Budget. Ja, also es ist ja wichtig, dass man den Crawler wirklich an die Seiten heranführt, die wirklich wichtig und relevant fürs Indexing ist auch. Und die Seiten, die eben nicht wichtig sind, wie Thin-Content-Pages, dass man die einfach von Haus aus auch gar nicht crawlen lässt.
Genau.
Aber du hast Filterseiten genannt, da kann man ja tatsächlich auch nochmal eine ganz eigene Podcast-Folge dazu drehen. In der Regel hast du schon gesagt, sollten Filterseiten eigentlich eher nicht indexierbar oder auch teilweise crawlbar sein. Man kann aber zum Beispiel vorher auch Keyword-Recherchen machen, kann dann bestimmte Longtail-Keywords festlegen und kann sagen, okay, diese Longtail-Keywords werden einfach häufig gesucht und dafür bieten wir jetzt eine dezidierte Filterseite an für SEO, damit die Leute auf Google, die nach diesem Begriff suchen, auch tatsächlich das finden, was sie dann gesucht haben sofort. Und dadurch steigt natürlich auch wieder die Conversion Rate. Genau. Internationales SEO. Du hattest das vorher auch kurz angesprochen mit Domain, EU, AT, FR für Frankreich etc. Ein Franzose wird nicht auf eine DE-Domain klicken und sich da was bestellen. Was ist denn hinsichtlich internationalem SEO noch wichtig?
Also, ich finde, das Wichtigste bei internationalem SEO ist, dass man sich erstmal überlegt, wie ist die Strategie? Mache ich alles auf Top-Level-Domains, also .at, .ch, .de oder mache ich eine Domain, wo ich es drauf laufen lasse. Das hat natürlich komplett unterschiedliche Effekte auch. Wenn ich eine einzige Domain nutze, ja, dann muss ich nur eine Domain pflegen. Habe ich drei unterschiedliche Domains, muss ich drei unterschiedliche Domains pflegen. Trotzdem kann das auch relevant sein. Also Apple macht es ja so, die haben die .com und darüber machen die alles. Weltweites Business. Und die machen ja auch B2C. So, sehr, sehr spannend. Dafür gibt es aber andere Shops, die haben dann einen eigenen Shop in, also zum Beispiel Amazon macht das andersrum. Amazon hat Amazon.de, Amazon.com, Amazon FR, Amazon.co.uk. Die haben ihre einzelnen Shops verteilt in den Ländern. Also beide Strategien sind möglich. Man muss sich immer nur überlegen, der Aufwand von dem einen ist größer als der Aufwand von dem anderen. Und vom Linkbuilding her und auch vom SEO-Effekt her ist natürlich eine Domain immer einfacher. So, und jetzt hat man die Thematik natürlich mit der Internationalisierung. Und früher war es ein Problem, hatte man eine Domain, die super, super, super stark war, mit deutschem Content drauf, dann hat das sehr stark zum Beispiel auch in Österreich gerankt. Aber das fairerweise, die .de hat auch teilweise in Österreich gerankt. Und durch das hreflang-Tag kann man das jetzt sehr, sehr gut lösen. Das hreflang-Tag ist nichts anderes als ein Tag, den man einbaut auf jeder Seite und quasi Google vermittelt, diese Seite ist für dieses Land und diese Sprache in der Kombination. Und die andere Seite ist für zum Beispiel Englisch-Französisch und die andere Seite ist für Französisch-Französisch und die Seite ist für Deutsch-Deutsch oder die Seite ist für Deutsch-Englisch und die Seite ist für Deutsch-Österreichisch. Nicht Österreich, sondern Deutsch-Österreich. Ja. Und dadurch kann Google sehr, sehr gut die richtigen Ergebnisse in den richtigen Ländern ausspielen. Das heißt, jemand sucht nach Adidas Schuhe in Österreich und findet dann die Domain, aber mit entweder mit der AT-Version oder mit den österreichischen Preisen. Ja? Und dadurch ist das hreflang-Tag einfach extrem wichtig für Internationalisierung und funktioniert auch sehr, sehr gut. Da können aber schnell technische Probleme entstehen. Warum? Weil man es oft nicht schafft, diesen kompletten Baum vernünftig abzubilden, also diese Struktur wirklich hundertprozentig abzubilden. Viele machen auch Fehler bei den Sprach- und Länderangaben. Also zum Beispiel, viele geben UK an für England. Das ist aber nicht England, sondern das Richtige ist GB. Ja, also das ist Great Britain. Und dieser Fehler, der wird einem nirgendwo angezeigt, aber Google kann das dann nicht erkennen und es gibt dann richtig, also Google ordnet dann komplett falsch zu. So, und da ist es wichtig, dass man sehr sauber arbeitet und man hat auch riesige Probleme, wenn natürlich die Inventare sich unterscheiden. Zum Beispiel, wenn die deutsche Seite hat 100 Seiten, nur mal als Beispiel, und die österreichische nur 50, da muss man schon wieder ganz anders arbeiten und da braucht man deutlich mehr Aufwand, um das vernünftig zu pflegen, aber dafür gibt es auch Lösungen. Mhm.
Keine einfache Sache, aber wenn man es richtig macht, funktioniert es auch richtig gut.
Ja, auf jeden Fall. Man muss einfach nur sich drum beschäftigen und sich nicht ungetestet auf irgendein Plugin verlassen oder sowas, weil das kann zu Fehlern führen oder wir sehen es halt oft, ne? Wir sehen es halt oft. Es wird halt, ja, klar, hreflang kennen wir uns aus. Dann liest sich jemand da irgendeinen Blogartikel oder eine Doku durch und dann wird es implementiert und das ist komplett falsch. Und es funktioniert dann auch einfach nicht. Wir sehen das ja dann. Es funktioniert einfach nicht. Die Rankings werden nicht erreicht, die Conversions werden nicht erreicht. Und da muss man sich einfach dann mal 2 Stunden, 3 Stunden mit beschäftigen, gucken, wo ist der Fehler und es dann einfach korrigieren. Und dann funktioniert das auch.
Für E-Commerce-Unternehmer ist ja zum Teil auch Bildoptimierung und strukturierte Daten relativ wichtig. Ja? Also gerade so die Produktdetailseiten hier mit Verfügbarkeit, mit Preis, mit Bewertungen etc. Was sagst du denn, wie wichtig sind denn strukturierte Daten im Bereich SEO oder auch zum Beispiel die Bildoptimierung? Was macht man da?
Also strukturierte Daten sind extrem spannend, weil sie ein Riesenthema vor ca. 10 Jahren waren im SEO. Ein Riesenthema. Und auch das gleiche Thema kommt immer auf. Warum soll ich strukturierte Daten überhaupt rausgeben, damit Google das besser verstehen kann? Google soll sich selber zusammensuchen. Ja? So mache ich es ja noch einfacher für Google, mich auszuschalten aus den Suchergebnissen. Aber es ist tatsächlich so, also bei Wetterergebnissen zum Beispiel. Die Wetterseite hat die Wetterdaten strukturiert. Dadurch konnte Google sie perfekt auslesen und konnte sie im Prinzip selber anzeigen. Und so funktioniert es ja auch bei vielen Sachen heutzutage schon. Wenn wir sie strukturieren, kann Google sie quasi in einer One-Answer-Box anzeigen und damit kommen die User gar nicht mehr auf die Page. So, das war der größte Gegenwind gegen strukturierte Daten. Aber strukturierte Daten machen in Zeiten von AI und auch von Suchmaschinen extrem viel Sinn, weil wir die Daten, die wir auf der Website haben, für eine Suchmaschine lesbar machen, ohne sie für den User zu zerstören. Das heißt, wir zeichnen im Prinzip die Daten mit mehr Daten aus, sodass ein Computer sehr einfach verstehen kann, was ist das für eine Datenstruktur, was ist der Inhalt, wie kann ich das am besten verwenden. Zum Beispiel Adressen sind zum Beispiel immer ein Thema. Adressen und Postleitzahlen sind weltweit sehr unterschiedlich und können nur über eine Strukturierung verstanden werden. Das ist noch ein einfaches Beispiel. So, und da ist es so, wenn wir uns jetzt AI anschauen, da macht es schon Sinn, die Daten zu strukturieren, weil wir wollen ja in den AI-Ergebnissen, die in Zukunft kommen, wollen wir auch oben stehen. je mehr wir strukturieren, desto einfacher kann die AI das kategorisieren und auch uns anzeigen. Also deswegen, strukturierte Daten haben, machen sehr viel Sinn, machen für eine perfekte Welt auch sehr viel Sinn, haben natürlich den Trade-off, dass wir eventuell Traffic verlieren könnten, aber wir könnten auch massiv Traffic gewinnen.
Und strukturierte Daten haben ja auch einen großen Mehrwert zum Beispiel für die Suchergebnisse. Auf der Suchergebnisseite werden tatsächlich dann zum Beispiel im Snippet hier die Verfügbarkeit, die Preise, die Bewertungen etc. gleich ausgespielt. Dadurch hat man eine größere Präsenz dort und auch eine höhere Click-Through-Rate.
Genau, also strukturierte Daten und bestimmte One-Answer-Boxen von Google zerstören auch Businesses, so wie Wetter.com oder reduzieren krass deren Reichweite. Aber das ist halt auch der Lauf der Zeit. Ich meine, niemand möchte gerne, denke ich mal, wenn er nur kurz wissen will, wie das Wetter am Tag wird, sich durch 7 Seiten klicken und 20 Werbebanner bekommen. Und das macht Google immer sehr gut. Google versteht das und versucht, dem Suchenden so schnell wie möglich das Ergebnis zu geben. Und genau das ist auch das, was sie mit AI machen werden oder nicht mit AI machen werden, weil es geht immer darum, so schnell wie möglich das Ergebnis dem User zu bringen. Das heißt, wenn ich eingebe, wie lange dauert ein Ei zu kochen, weiches Ei, dann wird es nicht eine AI-Antwort sein, weil diese Antwort nicht nötig ist, über eine AI zu berechnen, was dann irgendwie 3 Sekunden länger dauert, sondern das machen die mit der One-Answer-Box. Deswegen viele der Sachen, wo wir jetzt, ich sag mal so, diskutieren, dass da noch mal viel mehr Traffic verschwinden wird und sowas, das wird schon alles über diese One-Answer-Boxen gemacht. Und dann diese komplexen Fragen, die momentan beantwortet werden von Perplexity, von dem neuen Gemini-Produkt oder dann auch vielleicht von der ChatGPT-Suche. Das ist sehr spannend, weil das ist nämlich nicht unbedingt die Suche, die relevant ist für SEO im Allgemeinen, sondern das ist oft mal eine Informational Search, die ein bisschen komplexer ist, oder eine Experience-Frage, ja, die du eher durch ein Forum beantwortet bekommen würdest, sowas wie Reddit oder sowas. Zum Beispiel die irgendeine Software funktioniert nicht so und so oder irgendein technisches Gerät funktioniert nicht so und so. Diese Fragen, die werden beantwortet, die haben aber wenig Commercial Intent, sondern es ist eher ein Lösungsintent und das ist eigentlich ganz geil für die Menschheit, weil wir kommen schneller voran mit den Lösungen. Anstatt dass ich mich durch 30 Blogs klicken muss oder Foren klicken muss, kriege ich diese Antwort, möglicherweise die richtige Antwort direkt per AI und das wird noch besser werden. Mhm. Aber was es nicht löst, ist einfach die Thematik des echten Kaufens. Und ich meine jetzt nicht den Adidas-Schuh kaufen, wir bleiben bei dem Beispiel. Das wird über Product Search gelöst, Idealo, Amazon, whatever. Die Sachen sind im Prinzip schon gelöst und das ist auch nicht mehr das, wo man den krassen Traffic bekommt. Spannend sind B2B-Anfragen, zum Beispiel, wo kriege ich die Klimaanlage für das neu gebaute Gebäude her? Da gibt es wahrscheinlich 30, 40 Anbieter in Deutschland. Da will ich die Top 10 von herausfinden. Dann muss ich gucken, ob die für mich passen, muss mit denen telefonieren, Angebote einholen und dann kaufen. Das kann AI nicht lösen. Und das ist super transactional. Und das wird nicht weggehen. Das wird die AI nicht beantworten können. Die AI wird dir nicht beantworten können, wer ist der beste Klimaanlagenhersteller für mein neues Bürogebäude. Ich sehe nur gerade ein großes draußen, deswegen. Mhm. Und sobald wir weggehen von wirklich sehr, sehr klassischen Kauf, also klassischen Sachen, wo wir früher ins Kaufhaus gegangen sind und schnell was gekauft haben, zu beratungsintensiveren Produkten, wird der Customer Life, also wird der Cycle auch länger und dadurch entsteht dann sofort diese Problematik, die AI kann es nicht mehr beantworten.
Jetzt hast du schon einen Sprung gemacht in die Zukunft. Wie sieht denn die Zukunft vom technischen SEO aus?
Ja, sehr, sehr spannend sicherlich. Also wir haben da zwei Aspekte natürlich zu. Das eine ist, Technik wird immer sinnvoll und sehr, sehr wichtig bleiben. Es gibt auch momentan, wenn wir uns anschauen, bei den CMS-Plattformen keine massiven Steigerungen, dass das jetzt irgendwie so viel sofort besser werden würde, dass man kein Technical SEO mehr machen muss. Das sehen wir nicht. Wir sehen auch noch nicht, dass es jetzt irgendwie die AI Technical SEO perfektionieren kann. Das sehen wir auch nicht. Es gibt ein paar Sachen, die ein bisschen besser werden, ein bisschen einfacher werden, aber insgesamt ist Technical SEO weiterhin extrem wichtig und es wird auch immer wichtiger, weil wir immer mehr Technologie in die Seiten reinbauen. Und deswegen, ich würde sagen, wenn es vor 10, 12 Jahren nicht ganz so wichtig war und dann die letzten 5 Jahre extrem wichtig geworden ist, dann ist es jetzt weiterhin sehr, sehr wichtig und es bleibt halt so, dass es immer, es bleibt wichtig, aber es wird jetzt nicht dramatisch viel wichtiger als vorher schon ist, weil diese Foundation extrem wichtig ist. Also wir sehen es, wenn wir uns Seiten anschauen und die Seiten sind sehr, sehr ähnlich und die eine verbessert ihre Performance in Richtung Technical SEO stark, zieht die an der anderen Seite vorbei. Ja, und das ist ein Teil PageSpeed, aber es ist auch teilweise Aufräumen. Also Technical SEO bleibt nach wie vor eine extreme Kerndisziplin und da einfach gut drin zu sein, ist höchst relevant.
Es ist die Hausaufgabe und die Basis, oder? Für ja. gutes SEO. Jetzt gehen wir mal von der Basis weg. Ich glaube, also wir haben bei Voxo auch gute Möglichkeiten gefunden, wie wir mit technischem SEO wirklich richtig, richtig coole Sachen machen können im Bereich SEO und auch, dass nicht nur der Basis dient, damit die Seite auch durch andere SEO-Maßnahmen gut wachsen kann, sondern tatsächlich eine gute Möglichkeit ist auch für Scaling. Mhm. Magst du vielleicht dazu noch ganz kurz was sagen?
Du meinst das Programmatic AI Scaling, meinst du?
Genau,
zum okay.
Beispiel.
Ja.
Also ein Beispiel, ja.
Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Das ist ein sehr technischer Ansatz, aber am Ende des Tages ist es eigentlich das, wie man am besten jetzt also endlich Topical Authority aufbauen kann für seine Seite. Das ging vorher durch unfassbar viel Arbeit mit Redakteuren und es hat einfach lange gedauert. Und jetzt können wir, sagen wir es mal so, wir können eine Topical Authority Map, um das kurz zu beschreiben, ist also, es geht ja immer darum, man hat ja immer Keyword-Räume. So, und man steht für einen bestimmten Bereich. Wir stehen jetzt für technische SEO-Beratung, aber andere stehen für das Thema holistische Gesundheit oder sowas. Oder andere stehen für das Thema Einbauschränke. Es geht darum, immer in diesem Bereich nicht mit einem Artikel sichtbar zu sein, sondern mehr Artikel zu bauen. Und das Ganze kommt aus diesem Konzept, wo Google auch vor vielen Jahren dieses Authors-Konzept eingeführt hat, dass ein Autor und auch eine Firma für einen bestimmten Themenraum steht. Und man fängt dann an, dass man diesen Themenraum erstmal recherchiert, normalerweise über eine Keyword-Recherche. Man kann aber jetzt noch weitergehen. Wir haben da AI-Tools gebaut, um noch weiterzugehen in diesen Themenbereichen. Dass wir haben dann teilweise so Listen mit 10.000 Themen und Keywords und Descriptions und Search Intents, wo man natürlich auch viel dann rauskürzen kann. Man bleibt dann aber übrig manchmal mit einer Liste von 1.000 relevanten Themen für den Bereich und fängt dann an, diese zu bearbeiten. Also erstmal kristallisiert man dann raus, was sind die relevantesten Themen und dann, was sind die Sekundärthemen quasi. Relevantesten Themen würde man wahrscheinlich immer mit Content-Writern machen, weil es Evergreen-Artikel sind, die extrem High-End sein müssen. Aber dann kann man technologisch gesehen mit der AI den Rest generieren lassen. Sollte man jetzt nicht stumpf machen lassen mit ChatGPT, sondern ein bisschen smart machen. Wir machen da viel mit RAG-Data und lassen das durch verschiedene Sicherheitssysteme laufen, dass es auch gut ist. Und das dann zu publizieren, um Google zu zeigen, hey, wir sind eine krasse Autorität in diesem Bereich. Wir haben all diese Themen abgebildet und deswegen solltest du uns Rankings geben, natürlich für diese Außenthemen, aber auch für die Kernthemen. Und das tut Google.
Ganz wichtig aber dabei die Qualität. Also da muss die höchste Qualität ist da ganz, ganz wichtig, damit man nicht irgendwie den Index voll spammt und damit man wirklich den Nutzern Mehrwert bietet. Also da gucken wir immer drauf und schauen auch tatsächlich nochmal manuell drüber, überlassen nicht alles der AI und dem Technical
Korrekt.
Bereich. Genau. Ja, das war's schon wieder heute. Vielen, vielen Dank, Timon. Wir haben für euch eine Checkliste zusammengestellt rund ums Thema technisches SEO, damit ihr auch zu Hause einfach mal eure Website selbst prüfen könnt, das Ganze vielleicht auch optimieren könnt und ihr eure Website auf den höchsten technischen Stand bringt. Und falls ihr da Fragen habt, Anmerkungen, falls ihr darüber sprechen wollt, Tipps braucht, feel free. Ihr könnt uns gerne kontaktieren. Und da freuen wir uns auf jeden Fall, wenn wir euch näher kennenlernen. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und danke für die coolen Fragen, Johanna.
Sehr gerne. Das war eine neue Folge von dem Voxo-Podcast Marketing meets Technology. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Vielen Dank.
Ciao.
Ciao. Ja, was haben wir heute hier mitgenommen in dem Podcast zum technischen SEO? Timon und ich haben am Anfang über PageSpeed geredet. Das ist ganz, ganz wichtig, einfach dafür, hauptsächlich für die Conversion Rate, natürlich aber auch für die Usability. Ja. Die Leute wollen einfach eine schnelle Website haben. Die wollen, wenn sie auf die Website kommen, sofort Inhalte sehen. Und dafür ist PageSpeed ganz, ganz wichtig. Das kann man testen auf PageSpeed Insights, zum Beispiel das Tool von Google. Und da sollte man mindestens auf einen Score von 50 kommen, besser ist 80. Häufig ist JavaScript das Problem, warum es langsam wird. Oftmals sind es aber auch Bilder etc. Man kann da aber dagegen wirken, zum Beispiel mit WordPress-Plugins wie WP Rocket zum Beispiel oder Imagify, um die Bilder zu komprimieren. Und ja, da sollte man auf jeden Fall dranbleiben und dafür sorgen, dass eine Website schnell lädt, weil es einfach für die User und für Google extrem wichtig ist. Und für die Conversion natürlich, den Umsatz. Dann haben wir gesprochen über das Thema Domains und URLs. Da hat Timon gesagt, grundsätzlich ist eine .com-Domain für internationale Webseiten eigentlich das Beste. Wenn man nur in den einzelnen Ländern unterwegs ist, kann man auch eine .de, eine .fr, eine .at, wie auch immer nehmen, was sogar ganz gut ist, für den Trust bei den Usern, damit sie darauf klicken, da eventuell was bestellen, damit sie die Website auch besuchen. Und es wird dann in der Regel gut gerankt oder besser gerankt. Auch was das Thema URLs angeht, da ist ganz, 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 ganz wichtig, dass man die entsprechenden Verzeichnisse sprechend macht, damit man auch, wenn man dann das Verzeichnis hat und darunter eben den entsprechenden Seitennamen, damit man dort auch seine Longtail-Keywords unterbringen kann und das wirklich auch einen Impact aufs Ranking hat. Was haben wir denn noch gesagt alles? Das Thema Crawlability. Wichtig, dass man da natürlich entsprechend die internen Links hat auf die Unterseiten, dass die relevanten Seiten alle indexiert werden können, aber Sin-Content-Seiten zum Beispiel nicht indexiert werden, vielleicht auch durch die Robots.txt sogar gesperrt werden, damit man auch dieses Crawl-Budget entsprechend wirklich sehr, sehr gut nutzen kann und den Crawler einfach die wirklich relevanten Seiten zum neuen Crawling immer wieder gibt. Dann haben wir über das internationale SEO gesprochen. Wir haben gesagt, okay, HRF Langtag ist natürlich total wichtig, damit man auch auf den entsprechenden Ländern tatsächlich auch die entsprechenden Ländervarianten ausspielen kann und die Leute nicht auf einen Shop kommen, wo sie am Ende vielleicht in dem Land gar nicht bestellen können und eventuell andere Preise gelten. Ja, also das kann man natürlich sehr, sehr gut steuern. Da muss man sich nur am Anfang einmal damit auseinandersetzen. Ja, was fehlt noch, Timon?
Das Thema Programmatic SEO hatte ich noch kurz angeschnitten.
Genau, also das war dann so der Ausblick tatsächlich auf die Zukunft. AI spielt natürlich eine Rolle und das war auch sehr, sehr spannend, was du da gesagt hast, dass einfach für bestimmte Suchanfragen die AI gar nicht wirklich relevant sein wird, dass Google da vieles auch schon abdeckt, zum Beispiel in den One-Boxen, dass aber strukturierte Daten zum Beispiel auch in Zukunft einen wichtigen Impact haben werden für AI-Content, ja, und damit man dort gefunden wird zum Beispiel. Und da hast du noch ganz kurz das Thema Programmatic SEO mit AI vorgestellt, das wir schon teilweise sehr erfolgreich bei Kunden eingesetzt haben, womit man zeitnah sehr gut skalieren kann tatsächlich im SEO. Das ist ja immer sonst ein bisschen schwierig. SEO ist eine langfristige Sache. Es dauert oftmals ein bisschen, bis da was in die Gänge kommt, bis wirklich was funktioniert, bis es fliegt, ja. Beim Programmatic SEO haben wir auf jeden Fall schon die Erfahrung gemacht, dass es sehr, sehr viel schneller gehen kann und man sehr viel schneller wirklich gute Erfolge erzielen kann. Auch da ist es extrem wichtig, auf gute Qualität, auf höchste Qualität eigentlich Wert zu legen und auch immer nochmal den Menschen draufschauen zu lassen, nicht das AI zu überlassen und auch im Nachgang nochmal nachzuoptimieren, eventuell auch Seiten wieder zu deindexieren, wenn sie nicht funktionieren, ja, also nicht den Index vollspammen. Wir haben da eine gute Variante gefunden, die wirklich auch sehr gut funktioniert. Und genau, falls ihr da auch Interesse habt, könnt ihr uns gerne noch einfach nochmal kontaktieren. Wir haben da auch eine coole Case Study dazu und die schicken wir euch auch sehr gerne zu. Sagt einfach Bescheid.
Das war's für diese Folge von Marketing Meets Technology. Bis zum nächsten Mal.